Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott.
Spannung aushalten, die Angela hat schon gesagt. Wie geht's euch denn so damit? Ich war ja anstrengend. Ich war letzte Woche in Hilberstein, durfte dasselbe predigen, dasselbe, was ich heute predige. Und da kam dann am Ende des Gottesdienstes die Traudl auf mich zu. Viele von euch kennen die Traudl, die war früher bei uns hier in Roth, bevor sie nach Hilberstein zur Campusgründung gekommen ist. Und sie und ihr Mann sind irgendwie die Goldstücke von HIP, hört man immer. Und sie ist aber schon, sie ist halt 82 Jahre alt. Und ich glaube, über 60 Jahren ist er auf dem Weg mit Jesus und hat so eine Leidenschaft für Jesus. Und die hat dann zu mir gesagt, Jörg, diese Predigten in dieser Predigtzerreißprobe, das ist irgendwie so keine Botschaft, wo man so gemütlich im Sitz sitzt, so, sondern die uns schon irgendwie herausfordern. Und sie hat gesagt, das ist aber auch schön, weil wir wollen ja im Glauben wachsen, hat sie gesagt. Und ich habe schon einiges von dieser Predigtserie mitgenommen, die ich umsetzen möchte. Und ich habe mir gedacht, genial, oder? So eine Frau mit 82 Jahren, die schon 60 Jahre unterwegs ist, hat diese Leidenschaft, um noch zu wachsen zu Jesus hin. Es ist ein riesengroßes Vorbild. Und ich hoffe, du bist auch da mit dieser Einstellung, dass du wachsen möchtest. Ja, wir begegnen eben in der Bibel und im Wesen Gottes immer wieder Aussagen und Eigenschaften von ihm, die wir in unserem Kopf irgendwie nicht zusammenbringen. Und dadurch erleben wir eben eine Spannung. Und wichtig für uns ist eben, diese Spannung nicht versuchen aufzulösen, sondern dass wir lernen, eben mit dieser Spannung zu leben. Und erst dann werden wir nämlich geistlich reifer werden und auch wachsen können und ein gesundes Gottesbild bekommen, das uns in Freiheit und in das Leben hineinführt, das Jesus immer so angekündigt hat. Und wir hatten eben am 7.4. vom Juni diese Predigtserie hier, Me-Time und das Kreuz auf sich nehmen. Ihr könnt euch vielleicht erinnern. Und letzten Sonntag von Timmy, Gottes Souveränität und unser freier Wille. Da haben wir diese Spannungen schon in Gott angeschaut. Genau, und heute wollen wir uns eben mit dem Thema beschäftigen, Wahrheit und Liebe. Muss ich mal den da noch schnell holen. Genau, Wahrheit und Liebe. Und vielleicht denkt der eine oder andere, ja, bei Wahrheit und Liebe, da ist für mich jetzt eigentlich gar nicht so eine Spannung, das ist für mich gar nicht so eine Zerreißprobe. Dachte ich auch zuerst. Und deswegen habe ich so eine kleine Meinungsumfrage mit euch. Ich habe was vor mit euch. Ihr habt eben diese Karten auf dem Stuhl, habt ihr ja schon gesehen, die braucht jetzt jeder von euch, so eine Karte. Und ich werde euch jetzt drei Beispiele nennen und ihr sollt bitte, ohne viel zu überlegen, ganz spontan die Seite der Karte zu mir zeigen, wie ihr am ehesten reagieren würdet. Also, Nummer eins. Wahrheit und Liebe, genau, so oder so. Also, da kommt ein Kind zu seiner Mama, sagen wir, unser Kind kommt zu seiner Mama und fragt, darf ich eine Notlüge machen? Und beim Nachfragen der Mama stellt sich folgendes heraus, ein Nachbarkind fragt immer wieder unser Kind, ob es mit ihm spielen möchte. Aber leider ist das Nachbarkind irgendwie so dominant und teilweise aggressiv, dass sich unser Kind immer danach herabgesetzt fühlt und schlecht fühlt nach dem Spielen. Und deshalb hat unser Kind halt immer wieder gesagt, Mensch, ich habe jetzt ein bisschen Bauchweh gerade, ich will jetzt nicht spielen. Auf der Nachfrage der Mama, warum sagst du denn deinem Nachbarnkind nicht einfach die Wahrheit und diesen Grund, warum du mit ihm nicht spielen willst, sagt unser Kind, ja, das ist doch aber gar nicht so liebevoll, wenn ich ihm die Wahrheit sage. Jetzt seid ihr dran, Wahrheit oder Liebe? Spannend, ja, sehr, sehr, sehr viel Wahrheit. Da möchte ich euch sehen, wenn ihr so klein seid und soll die Wahrheit sagen. Also, ich glaube, da ist, das war in HIP mehr so halb-halb. Na gut. Zweites Beispiel. Die zwei besten Freundinnen treffen sich. Die eine kommt gerade vom Friseur, hat eine ganz moderne Kurzhaarfrisur mit Strähnchen und so weiter. Und sie schwärmt von ihrer Frisur und ist ganz begeistert, wie es jetzt ausschaut. Und will natürlich von ihrer besten Freundin hören, dass es auch ihr ganz toll gefällt. So. Die beste Freundin findet aber, dass diese Frisur überhaupt nicht zu ihr passt. Und sie steht überhaupt nicht zu ihr, zumindest in ihrem Alter passt es überhaupt nicht mehr. Und sie sich ja gewissermaßen lächerlich macht, wenn sie so rumläuft. Wahrheit oder Liebe? Ah, schon mehr Liebe das mal. Spannend, spannend, spannend. Da ist jetzt halb, halb, ja. So, der dritte Punkt. Deine Mama kommt mit 77 ganz überraschend ins Krankenhaus. Und nach zig Untersuchungen kommen die Ärzte zu dir und sagen, es tut uns leid, aber deine Mama oder ihre Mama wird dieses Monat nicht mehr überleben. Wir können nichts mehr machen, nur noch palliativ behandeln. Und der Arzt fragt dann mich oder dich, Wollen Sie Ihrer Mama die Wahrheit sagen oder wollen wir sie ihm glauben lassen, dass es noch Hoffnung gibt? Wahrheit oder Liebe? Ja, da wird er mehr Wahrheit, aber auch viel Liebe. Ja, schön. An diesem Beispiel sehen wir, dass diese beiden Werte gar nicht so einfach zusammenzubringen sind und wir im Alltag irgendwie schon wegen die Schwierigkeiten haben, beide Werte gleichzeitig zu leben. Ja, das ist ganz schwierig. Aber Gott kann das. Gott macht das ganz genial. Er macht beides gleichzeitig zu 100%. Und das wollen wir uns eben heute anschauen. Wir haben heute drei Punkte. Wahrheit und Liebe bei Gott, Wahrheit und Liebe bei uns in der Kirche und Wahrheit und Liebe bei mir. Genau, dann kommen wir mal gleich zu Wahrheit und Liebe bei Gott. Was bei uns eben so einfach nicht denkbar ist, dass wir beides absolut zu 100% leben, Wahrheit und Liebe, zumindest wenn es um heikle Dinge geht, das bringen wir nicht zusammen, das geht bei Gott eben parallel zu 100%. Und wir haben ja schon eben in diesen anderen Predigt gehört und bei Gott gibt es eben viel mehr solche Reibungspaare. Also da gibt es ganz, ganz viele, also ich glaube 10 Stück oder was mir eingefallen sind, wo Gott immer praktisch in diesem Spannungsfeld mit uns umgeht oder er ist halt einfach. Und dass wir Gott in diesen Eigenschaften und in seinem Wesen, seine Art zu handeln, oft nicht in unserem Kopf zusammenbringen, glaube ich, oder bin ich der Ansicht, liegt es an seiner Heiligkeit. Und deswegen wollen wir uns einmal Gott und seine Heiligkeit mal ganz kurz anschauen, die Heiligkeit Gottes. Wenn wir diese Heiligkeit uns nämlich neu bewusst machen, dann können wir diese Spannung, glaube ich, auch besser aushalten und mit ihnen leben. Und deswegen ein paar Worte zur Heiligkeit. Heiligkeit kommt vom Griechischen her und heißt abgetrennt sein, abgesondert sein. Das Gegenteil vom Alltäglichen, vom Normalen, vom Profanen. Und es passt eben nicht zusammen. Das Heilige passt nicht zum Normalen. Ja? Das Heilige passt eben nicht zum Profanen zusammen. Ja? In der Bibel steht, es ist niemand heilig wie der Herr. Es gibt sonst niemanden. Und wenn sich Gott als heilig bezeichnet, dann will er damit aussagen, dass Gott eben ganz anders ist. Und wir wissen es ja auch, Gott ist ewig und wir sind zeitlich. Gott ist geistlich und wir sind fleischlich. Gott ist allmächtig und wir sind begrenzt in unseren Fähigkeiten. Gott ist Schöpfer, wir sind das Geschöpf. Gott ist allwissend und wir wissen Stückwerke und so weiter. Und einige dieser ja scheinbar widersprüchlichen Wesenszüge Gottes oder auch Aussagen in der Bibel, die schauen wir uns halt in unserer Predigtserie Zerreißprobe an. Genau. Und ich glaube, wenn man alle diese Eigenschaften Gottes, diese Charakterzüge Gottes in einen Sack füllt, die er alle zu 100% ohne Widerspruch erfüllt, dann kann man außen ganz groß draufschrauben, heilig. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das erkennen und dass wir das verinnerlichen, dass Gott eben ein heiliger Gott ist. Und in diesem heiligen Gott, der mit diesen scheinbaren Widersprüchen da irgendwie so in dem Sack drin ist, dass es da eben keinen Widerspruch gibt. Da gibt es null Widerspruch. Paulus schreibt mal, dass wir unser Denken erneuern sollen, in Römer 12 zum Beispiel. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir unser Denken erneuern, auch in diesem Fall, dass es eben diese scheinbaren Widersprüche im Gotteswesens und Äußerungen der Bibel, dass die zusammengehören und dass Gott bewusst diese Spannungen für uns gesetzt hat. Und wenn wir diese Spannung eben nicht wahrnehmen oder aus Bequemlichkeit eine Spannung auf Seite schieben, dann werden wir eben ein falsches Gottesbild bekommen und unser Glaube wird irgendwie nicht wachsen können und die Menschen um uns herum werden da auch nicht gefördert werden und es wird uns nicht zum Segen sein. Bei unserem Thema eben, dass Gott natürlich Liebe ist, das steht massig in der Bibel, zum Beispiel 1. Johannes 4, Vers 8, nur einen Bibelvers. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Also ich glaube, das steht ganz fest für uns, Gott ist Liebe. Und bei Wahrheit gibt es genauso viele Bibelverse. Dein Wort ist nichts als Wahrheit, steht in dem Psalmen. Oder Jesus sagt selber, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Also das wissen wir, Gott ist beides zu 100%. Und diese Spannung müssen wir eben aushalten und die liegt in seiner Heiligkeit. So. Und jetzt wollen wir uns mal Wahrheit und Liebe bei Gott und vor allem im Alten Testament mal kurz anschauen. Im Alten Testament lesen wir, dass Gott ein Volk aus allen Völkern heraus erwählt hat, um mit diesem Volk in ganz enger Beziehung zu leben. Und zwar mit dem Ziel, dass alle anderen Völker außenrum erkennen, dass es den Gott gibt. Das war so die Vision von Gott im Alten Testament. Und Gott sagt sogar mal, ihr bedeutet mir mehr als alle anderen Völker. Also Gott macht da wirklich einen riesen Unterschied und sagt, ich liebe dieses Volk ganz besonders, damit alle anderen Völker daran erkennen, wie ich mit ihnen lebe, dass sie mich auch lieben lernen und ich, genau. Und das Interessante ist, da ist auch wieder so eine kleine Spannung bei Gott. Er ist ein Unterschiedmacher und trotzdem ist er gerecht und liebt alle gleich. Wir als Eltern, wir wollen alle Kinder gleich erziehen und schaffen das nie, gerecht zu sein. Gott macht einen Unterschied und ist trotzdem gerecht. Das ist auch diese Spannung, also andere Art von Spannung. Genau. Also Gott hat eine besondere Beziehung zu seinem Volk Israel und diese extreme Liebe. Und gerade deshalb, weil er dieses Volk so liebt, deswegen hat er auch so direkt und in Wahrheit zu diesem Volk immer wieder gesprochen durch Propheten. Und es waren oft Worte, die diese damaligen Machthaber und das Volk und die Könige nicht gern gehört haben. Es war aber oft sehr genial, weil er hat ja teilweise sogar die Wahrheit gesprochen in Bezug zur Zukunft. Werden ihr nicht umkehren oder das und das macht, dann werdet ihr von dem und dem anderen Volk eingenommen oder verschleppt werden. So. Und Gott hat diese Wahrheiten und diese Gerichtsandrohungen zu seinem Volk nicht gesprochen, weil er seinem Volk was auswischen wollte oder weil er beleidigt war oder weil das Volk nicht gemacht hat, was er gesagt hat. Nein, sondern er hat es aus purer Liebe zu seinem Volk gemacht. Es geht nur um Liebe bei Gott. Und das lesen wir wirklich, das könnt ihr echt einmal nachlesen in den Chronikerbüchern oder in Königenbüchern. Lest einmal diese ganzen Geschichte von Gott und den Königen in Bezug auf Wahrheit und Liebe. Ein kleines Beispiel ist auch der König David, der so ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Und lest da einmal in 2. Samuel 12 zum Beispiel die Geschichte, wo Gott den Propheten Nathan zu ihm schickt und der mit so einer Genialität in Liebe und Wahrheit beides praktisch Gott so zu David bringt und er dann diese Wahrheit erkennt, aber in einer extrem großen Liebe. Richtig spannende Geschichte, müsst ihr nachlesen, 2. Samuel 12. Das heißt, im Alten Testament hat Gott immer in seiner absoluten Liebe zu seinem Volk in großer Klarheit und Wahrheit gesprochen. So, das war das Alte Testament. Beziehungsweise, ja, in den Psalmen, genau, da kommt nur ein kleiner Punkt, in den Psalmen zeigt sich Gott eben auch immer so in dieser Doppelung. Gott zeigt sich oft als Paar, als Wahrheit und Liebe. Im Hebräischen taucht da oft das Wortpaar auf Chesed und Emet. Also Chesed steht für Gnade, Güte, Liebe und Emet steht für Treue und Wahrheit. Und dann gibt es zum Beispiel den Psalm 57, da heißt, denn deine Güte, also Liebe reicht, soweit der Himmel ist und deine Wahrheit, soweit die Wolken gehen. Oder Gott wird seine Gnade, Liebe und Wahrheit senden. Also Gott verkörpert immer beides. Und ihr sollt, also was will Gott so jetzt zu uns sagen? Ich, Gott als heiliges Wesen, verkörpere diese Spannungsfelder und ihr sollt sie auch zulassen in eurem Leben und sie verstehen in eurem Kopf und nach Möglichkeit mit ganzem Herzen und Verstand auch versuchen, das zu leben, weil ich heilig bin und ihr sollt auch heilig sein. So, dann sind wir schon so beim Neuen Testament bei Jesus. Wir wollen uns mal Liebe und Wahrheit bei Jesus anschauen. Und wir haben ja schon gehört oder gelesen gerade, dass Jesus beides 100% verkörpert. Liebe, klar, ist für uns gestorben. Und Wahrheit, genau, er ist einfach der Weg und die Wahrheit. Und wir schauen uns diesen Bibeltext an, den die Angela gerade vorgelesen hat. Und ich möchte da einfach diese Geschichte noch mal kurz ein bisschen nacherzählen. Die Geschichte beginnt an einem Morgen und Jesus war auf dem Tempelplatz und wie immer so, wenn Jesus da war, kam das ganze Volk um ihn rum und er setzte sich, heißt, und er lehrte sie. Also so ähnlich wie ihr, alle bequem rumgesessen, wunderbar, und Jesus lehrt. Und wo Jesus war, da kamen eben immer Menschen zusammen, in Scharen gelaufen, weil sie gemerkt haben, dass Jesus irgendwie was hat, was die anderen nicht haben. Der hat diese Liebe, dieses Leben, diese Gnade ausgestrahlt und die Menschen haben da, und die haben sich angenommen gefühlt und haben einen Mehrwert gehabt. Ich hoffe, wenn ihr im Gottesdienst oder in euren Kleingruppen seid, habt auch einen Mehrwert und merkt es auch. Und die Hauptlehre von Jesus war ja auch einmal die Liebe Gottes und dass er eben die Macht des Todes und die Macht des Teufels zerschlagen hat und zerbrochen hat und dass er von Bindungen und Abhängigkeiten und Sünden befreien will und dass er eben gekommen ist für Sünder, für Arme und für Kranke und dass die das Reich Gottes ererben wollen. Und deswegen waren da immer diese Menschen so ewig da. Und dann lesen wir, dass von der anderen Seite her praktisch, also von der Wiese darüber jetzt herkommt, eine andere Gruppe gelaufen. Und wir lesen eben, dass die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau mitbrachten, die beim Ehebruch erwischt wurde. Und da kommt praktisch ein Haufen gestikulierender Menschen mit erhobenen Fäusten auf die andere Gruppe zu. Ja, wahrscheinlich nicht nur Schriftgelehrte, sondern auch viele vom anderen Volk, weil die ja sehen wollen, was passiert. Und man kann sich das richtig vorstellen. Ja, wir sitzen da schön gemütlich im Serenadenhof in Nürnberg und hören irgendwas Kulturelles an. Und plötzlich kommt so eine Gruppe aufgebrachter Fußballfans vorbei. Und so kann man sich das vorstellen, diese nächste Szene. Beim ersten Haufen ist Jesus im Mittelpunkt und beim zweiten Haufen ist diese Frau im Mittelpunkt, ein Mensch, der versagt und gesündigt hat. Und nun stoßen diese beiden Mittelpunkte zusammen. Der erste Haufen, der auf Jesus gehört hat, der war nach vorne gerichtet, nach oben ausgerichtet, in die Zukunft, zum Reich Gottes, in seiner Herrlichkeit, zur Vaterliebe. Und der zweite Haufen orientiert sich nach hinten, zum Gesetz Mose, nach dem Wort Gottes, was in Wahrheit natürlich auch festgesetzt ist. Und nun lesen wir, dass die zweite Gruppe, die Schriftgelehrten, zu Jesus sagen, ja, wir haben diese Frau beim Ehebruch erwischt. zehn Gebote steht, du sollst nicht Ehe brechen. Und in Verwaltungsvorschrift steht in 3. Mose 20, wenn jemand mit einer Frau eines anderen Israeliten Ehebruch begeht, müssen beide getötet werden, der Ehebrecher und die Ehebrecherin. So, und jetzt kommt die dritte Szene. Und dann sagen die Meister, Jesus, wir können ja nichts dafür. Das Gesetz Mose sagt es, wir müssen diese Frau jetzt steinigen, oder? Was sagst du dazu? Das ist doch die Wahrheit, ja? Und jetzt ist nur noch Jesus plötzlich im Mittelpunkt, alle schauen auf ihn. Und wir spüren richtig diese Spannung, die da diese zwei Worte haben, Liebe und Wahrheit. Auf der einen Seite war Jesus immer für den Menschen, der will nie den Tod des Menschen und hat die Menschen immer in Liebe angesehen. Und auf der anderen Seite hat Jesus ein paar Wochen davor gesagt, denkt nicht, ich bin gekommen, das Gesetz und die Propheten außer Kraft zu setzen. Und das Gesetz war ja gleichgestellt mit dem Reden Gottes. Und die Pharisäer sagen zu Recht, wir sind die Wächter über Gottes Gebot und sind verantwortlich, dass diese Wahrheit Gottes gelebt wird. Punkt aus. So. Und da merkt man richtig diese Spannung. Ich weiß nicht, ob ihr das Bibelvers, brauchen wir nicht mehr, ob ihr das Spiel Mühle kennt. Die Älteren kennen das vielleicht. Das ist so ein Brettspiel, wo man so schwarze und weiße runde Dinger setzen muss. Und da kann man im Prinzip dann eine Mühle versuchen zusammenzubauen. Das heißt, man hat drei gleichfarbene Steine nebeneinander und kann die auf- und zumachen. Und wenn man eine Doppelmühle hat, dann ist der andere praktisch in einer Zwickmühle. Also der andere kann dann sein, in dem Fall hat der Weiße zwei Mühlen. Der andere kann den Stein setzen, wie er will. Der wird immer irgendwie geworfen werden und wird verlieren. Genau. Und genauso geht es jetzt Jesus. Jesus ist jetzt praktisch in einer Zwickmühle. Ja? Und da merkt man richtig diese Spannung zwischen Wahrheit und Liebe. Er steht da als Gott 100% für beides. Er sagt, es wird kein Gesetz und kein Buchstabe vom Gesetz aufgelöst werden. Und außerdem ist er eben die Liebe und liebt alle Menschen. Und ja, die Frau hat ja auch gewusst, was sie macht. Sie hat bewusst das Gesetz übertreten, hat gewusst, dass da Todesstrafe draufsteht. Und da brauchen wir jetzt nett und liberal, nicht nett und liberal oder gnädig sein. Das ist einfach in der Heiligkeit Gottes damals gewesen, dass da die Todesstrafe dazu geben wird. Und dann eben die vierte Szene. Wir lesen, dass die Pharisäer Jesus eben bedrängen und sagen, ey, jetzt sag endlich einmal was. Und dann waren vielleicht da die Sadduzäer dabei, das sind ja wegen die Liberalen. Die haben sich wahrscheinlich gedacht, ey, Jesus, sag doch diesen religiösen Wahrheitsfanatikern, dass Liebe mehr zählt als Wahrheit. Und jetzt steckt eben Jesus in dieser Zwickmühle und er kann nicht mehr raus. Es ist ein unlösbares Problem eigentlich für Jesus. Entweder er stellt sich zum Wort Gottes, zur Wahrheit, dann bedeutet das der Tod der Frau. Oder er stellt sich zu Liebe, zur Gnade und rettet das Leben der Frau, was aber bedeuten würde, dass er selbst unglaubwürdig geworden wäre, weil er das Gesetz ja selber nicht ernst nimmt, das sein Vater gegeben hat. Also im Bild der Mühle, egal wie er den Stein setzt, er wird verlieren, Jesus. So, die Mühle schnappt zu, entweder zugunsten der Wahrheit, dann stirbt die Frau, oder zugunsten der Liebe, dann stirbt praktisch er. So. Ich hoffe, ihr könnt die Spannung da ein wenig spüren, die da Jesus, in der Jesus steckt. Und jetzt kommen wir zur fünften Szene, wo diese Spannungen eben von Jesus zusammengeführt werden. Jesus stellt sich hin und dann sagt er diesen genialen Satz, denkwürdigen Satz, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und mit diesem Satz hat Jesus praktisch seinen Mühlstein genial gesetzt. Ja? Wo es menschlich keinen Ausweg gab, hat er in Weisheit Gottes so genial gehandelt. Jesus schafft es, diese Spannung von Wahrheit und Liebe jetzt zusammenzubringen. In dem Satz, wo er sagt hat, sagt er nämlich, das stimmt, was ihr sagt, das Gesetz muss erfüllt werden. Es stimmt auch, was ihr sagt, die Frau muss verurteilt werden. Und gleichzeitig wird die Liebe Gottes zu 100% erfüllt. Weil was ist denn die Folge jetzt, wenn wir die nächste Szene anschauen? Da gehen die Menschen langsam rum, lassen ihre Steine fallen und gehen verschämt nach Hause und keiner ist plötzlich mehr da. Jesus sagt, ja, die Wahrheit muss sein, das Gesetz gilt, die Frau muss verurteilt werden. Und er zwingt jetzt die Menschen, die da gehen, eigentlich fast zur Liebe, weil er sagt, verurteilen und ausführen des Gesetzes kann nur derjenige, der es auch selber einhalten kann. Und wenn wir das verinnerlichen, glaube ich, dann haben wir eine ganz große Liebe zu uns, zu anderen Menschen. So, und jetzt gehen alle nach Hause und alle haben die Möglichkeit, wie Paulus sagt, ja, so ihr Denken zu erneuern und zu erkennen, dass zur Heiligkeit Gottes nicht nur Gericht und Wahrheit zählt, sondern auch Gnade und Liebe. So, und jetzt kommen wir zur siebten Szene. Da sind jetzt nur bloß noch die zwei Mittelpunkte auf dem Tempelplatz, die Frau und Jesus. Und da wird noch eine Spannung zusammengeführt. Und zwar, Jesus sagt jetzt, wo sind denn jetzt deine Ankläger? Und sie sagt, ja, mich hat keiner angeklagt. Und dann sagt Jesus, dann klage ich dich auch nicht an. Und da kommt seine Liebe und seine Gnade zum Vorschein. Aber er sagt im letzten Satz, den wir vorgelesen bekommen haben, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Das heißt, Gleichzeitig hält er auch zu 100% die Wahrheit hoch und fordert das Gericht und fordert sie auf, das Gesetz zu halten und nicht mehr zu sündigen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig auch für unsere Verkündigung, dass wir beides wahrnehmen. Nicht nur die Gnade und die Liebe Gottes, sondern auch seine Warnung, nicht mehr zu sündigen und die Wahrheit des Wortes mit all den Konsequenzen für uns, dass Gott irgendwann mal Richter sein wird. Auch diese Frau wird noch einmal gerichtet werden, wie wir auch. Er hat das Gericht bei dieser Frau nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben. So, jetzt haben wir Wahrheit im Neuen Testament bei Jesus gesehen. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, Liebe und Wahrheit in der Kirche. Genau, wir hatten bis jetzt die Spannung, die wir bei Gott erleben, rührt von seiner Heiligkeit her. Und dass er sehr konsequent und parallel bei seinem Volk Gottes so gehandelt hat. Und dass Jesus einfach brillant war mit Liebe und Wahrheit. Und wichtig eben, diese Spannung auszuhalten für uns. So, bevor wir jetzt zu uns und zur Kirche kommen bei dem Thema, ein paar Grundlagen für dieses Thema. Ich hab bei der Vorbereitung dieses Buch in die Hand bekommen, die Pharisäerfalle heißt es, mit dem Untertitel An der Wahrheit festzuhalten, ohne zu verletzen. Und der schreibt praktisch, die Wahrheit der Bibel ist einfach unverrückbar, unveränderbar, die steht fest. Hier geht es halt vor allem um die Wahrheit der Bibel. Und das ist einfach eine gute Lehre in der Bibel, die für alle Zeiten gilt. Und der schreibt, diese Wahrheit ist zu verteidigen, ganz entschieden zu verteidigen, egal was der Zeitgeist oder die anderen Menschen außenrum sagen, weil diese Lehre ja der Wahrheit einfach Leben ist für Menschen. Genau. Und deswegen nennt er auch Menschen, die nur einen Teil dieser Wahrheit praktisch für sich nehmen und davon erzählen, die nennt er tatsächlich, ja, Schoving hat, wie er das schreibt, Irrlehrer. Und er sagt auch, das ist ja auch in der Bibel sehr deutlich beschrieben, was mit Irrlehrer mal passieren wird. Das heißt, bei unserem Thema habe ich mir gedacht, ja, das kenne ich von mir auch, wenn du da mit irgendwelchen Menschen redest, die vielleicht irgendwie anders glauben oder anderen Gott haben, dann sagt man schnell, naja gut, das sind ja alles, ist alles derselbe Gott, oder? Irgendwie so. So merkt man schon, wir sind richtig, richtig in der Irrlehre, ist dann schon drin. Und genau, und das war einmal diese zwei Begriffe, Wahrheit und das Abrutschen als Irrlehrer. Und dann kommt er zu zwei Eigenschaften und dann kommt er nämlich zu Demut, also Liebe, und zu Hochmut und Stolz. Ja? Und da möchte ich euch mal kurz einen Satz vorlesen. Die biblische Wahrheit ist wichtiger, wichtig, wichtig, die biblische Wahrheit ist wichtig, aber unser Verhalten ist es ebenso. Biblische Wahrheiten müssen uns sehr wichtig sein und diese Wahrheiten müssen wir leidenschaftlich und zugleich demütig verteidigen und bezeugen. Das ist nämlich der springende Punkt. Verteidigst du die Wahrheit in Demut oder in Hochmut und Stolz? Wir können nicht zwischen Demut, Liebe und Wahrheit wählen. Wir brauchen beides, schreibt er. Und Jesus sagt es ja auch immer wieder. Er sagt zu den Menschen, das, was die Pharisäer sagen, ist schon richtig grundsätzlich. Ja? Aber die Art und Weise, wie sie das leben und die Motivation dahinter, die ist verwerflich. Und das ist eben das Entscheidende. Was ist deine Motivation? Und die drückt sich eben in dieser Demut aus. Bei den Pharisäern ging es ja nicht, dass die Frau jetzt gesteinigt wird oder um der Frau, sondern denen ging es nur um sich selbst. Sie wollten sich darstellen, wollten Macht und Einfluss weiterbekommen, wollten Ansehen vergrößern. Das waren falsche Motive. Und die wollten Jesus irgendwie um die Ecke kriegen, irgendwie dadurch. Und auch wir haben oft falsche Motive. Ich kann zu meinem Nächsten echt die Wahrheit in viel Demut sagen und eingepackt in Demut zumindest, um ihm zu helfen. Aber in Wirklichkeit geht es da bloß um mich, weil ich mir denke, ja, jetzt fühle ich mich besser, weil ich es ihm gesagt habe. Und das ist, glaube ich, so dieser Betonzoggel für unser Denken. Das müssen wir ganz fest haben, dass beides, die Wahrheit der Bibel ist unverrückbar und wir können sie nicht irgendwie verniedlichen oder in die Irrlehre abrutschen, sondern wir müssen sie verteidigen. Aber jetzt muss ich fast sagen, aber nicht mit allen Mitteln, sondern nur mit Demut und Liebe und nicht mit Stolz. Ich glaube, wie ich halt Christ vor über 30 Jahren gläubig geworden bin, da wurde ganz oft die Wahrheit extrem hochgehalten. Und ich kenne ganz viele Menschen, die sich deswegen den Glauben in den Rücken gekehrt haben, weggegangen sind, weil damals diese Menschen aus Kirchen die Wahrheit so reingedroschen haben ohne Liebe. Und wir stehen vielleicht heutzutage in der Gefahr, dass wir vor lauter Liebe die Wahrheit irgendwie vergessen. Und das müssen wir, beides müssen wir aber hochhalten, weil Jesus ja eben auch so macht. So. Und ich habe mir überlegt, wo wird Wahrheit und Liebe am besten gelebt eigentlich bei uns? Ne? Wo man es eigentlich am besten macht? Und als Lukas mit 18, mein ältester Sohn, und seine jetzige Frau Devi mit 15 kennengelernt hat und es plötzlich bei den beiden gefunkt hat, dann wurde als Familie so ein Jahr lang Wahrheit und Liebe gelebt. Sabine und mir war es unheimlich wichtig, dass unsere Vorstellungen von Miteinander und die Werte der Bibel in dieser neuen Beziehung gelebt werden. Und da gab es extrem viele Gespräche unter 4, unter 6, unter 8 Augen. Es wurden Listen gemacht, Bücher gekauft, Start Smart und all diese Sachen. Selbst der Tim, der war damals 13, wurde in diese Wahrheit und Liebe Aktion mit eingespannt. Tim, geh jetzt mal rauf ins Zimmer vom Loki und klopf da mal und so weiter. Und wisst ihr, die haben das wirklich gut gemacht, die zwei. Und über ein Jahr später hat Lukas einen Brief geschrieben und hat sich bedankt dafür, dass wir in sein Leben so hineingesprochen haben. Ich weiß nicht, ob das immer ganz so viel Liebe war, aber es war viel Wahrheit. Aber trotzdem, es hat trotzdem irgendwie anscheinend, er hat sich bedankt dafür, dass das richtig gut war und hat sich gefreut, dass wir es gemacht haben. Warum leben wir in Familie, Liebe und Wahrheit? Und genau, da geht es jetzt wirklich bei diesem zweiten Punkt nicht um den Einzelnen, um den Lukas oder um das Individuum, sondern es geht um Familie, um diese Gemeinschaft. Ja? Es geht um Gemeinschaft. Und die Familie ist so ein Band zwischen Menschen, so eine, groß gesehen, so eine Großfamilie, ja? So vom Urenkel bis zur Urgroßmutter und so über Generationen hinweg sogar vielleicht, ja, wie wir es im zweiten Lied gehört haben, über tausende Generationen hinweg. Und wenn das so gut gelebt wird in diesen Familien, und es gut läuft, dann werden Werte weitergegeben, von Generation zu Generation. Und es ist, glaube ich, wichtiger, als Geld und Häuser weiterzugeben. Und es wird auch eine gute Tradition gelebt. Und es werden in Familien so Familienphilosophien weitergeführt, so eine Familienkultur. Das kann man sich vielleicht vorstellen in Königsdynastien oder industriellen Familien, so alte. Aber Achtung, es geht eben nicht um Schein, sondern es geht um Authentizität. Es geht um um die Ehrlichkeit und die Wahrheit in all den Eigenarten jeder kleinen eigenen Familie. Dass eben der Urgroßvater mal stolz sein kann auf seine Enkel, weil sie die Werte leben, weil sie anständig sind, ehrbar, nüchtern und ihren Weg einfach treu gehen. Da geht es ja nicht um Leistung beim Großvater. Es ist egal, ob der eine Enkel Professor ist und der andere Baggerfahrer oder so. Das ist auch egal, wie viel Energie jeder hat. Es geht nur um die Werte dieser Familie, um diese Familienphilosophie, um das Auftreten, um das Gesicht der Familie. Das heißt, ich glaube, Wahrheit und Liebe sind ganz zwei wichtige Haupteigenschaften, die in jeder Familie sein sollten, damit Kinder gut geprägt werden, dass sie Annahme erfahren, dass sie gestärkt werden. Erziehung ohne Liebe, nur mit Wahrheit, gelingt nicht. Da kommen verletzte Menschen mit all ihren Macken hervor. Vielleicht so die Nachkriegsgeneration. Und Erziehung nur mit Liebe, ohne Wahrheit, das ist auch nicht besser. Ich denke, da kommen schwache Menschen hervor, ohne Resilienz und ohne guten Halt. So. Und ich habe mir gedacht, genauso wie in Familie, so soll es auch bei Gott sein. Wir gehören zu seiner Familie und deshalb ist es wichtig, dass wir in Kirche Wahrheit und Liebe leben. Und in Epheser 2 schreibt Paulus, ihr seid jetzt nicht mehr länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern ihr seid Bürger des Himmels, ihr gehört zum Gotteshaus, zu Gottes Familie. Also wir sind eine Familie. Und dann schreibt er, vor allem ist wichtig, dass ihr, also als ganze Gemeinde steht sogar da, so lebt, wie es der rettenden Botschaft von Jesus entspricht. Gott will praktisch auch stolz sein auf seine Familie, auf seine Kirche, wie der Großvater, auf seine Enkelkinder. Und da gibt es zwei so Grundgedanken zur Motivation. Das erste ist eben das Vorbild. Ja? Genauso wie Gott damals wollte, dass das Volk Gottes Vorbild ist für alle anderen Völker, damit sie ihn erkennen, sollten wir als Kirche Vorbild sein für die Menschen außenrum. Dass er eben heilig ist, Gott, und deswegen sollte auch damals das Volk Gottes als Ganzes heilig sein. Und wenn wir Christen, Christsein in Kirche so leben, wie Gott es in seinem Wort uns sagt, dass seinem Wesen entspricht, im Prinzip heilig ist, dann werden Menschen von alleine zu uns in die Kirche strömen. Bin immer ganz davon überzeugt. Menschen werden es erleben und erkennen, dass wir was anderes sind. Und der zweite, wo wir motiviert werden können, ist einfach der Rückenwind. Ich bin überzeugt, dass Gott seiner Kirche Rückenwind schenkt, wenn sie versucht, in seiner Heiligkeit zu leben. Das war schon im Alten Testament so. Könige, die das gelebt haben, denen ging es immer, dem ganzen Volk, sozial, politisch, kulturell, militärisch und wirtschaftlich gut. Und Gott freut sich an seiner Kirche, wenn sie authentisch mit seinen Werten lebt. Und das ihm so den Rückenwind für Kirche gibt, dass die Kirche, ja, dass er seinen Segen ausgießt, dass sein Geist im Überfluss in der Kirche ist, dass Gaben kommen, dass Heilungen passieren. Er ist einfach ein Belohner, Gott ist ein Belohner und freut sich und will sich an seiner Kirche freuen. So, was bedeutet das jetzt für uns konkret? Ich habe mir folgenden wenig überspitzten Gedankengang dazu überlegt, also Achtung. Wir sitzen ja alle schön in unseren Kleingruppen und Teams und kennen uns alle gut und haben gute Zeit miteinander und mit Gott. Und jeder von uns hat irgend so ein geistliches Level erreicht und das passt ja auch irgendwie so. Und meist ist man zufrieden. Wir sind ja eh alle besser wie die da außen. Ne? Also von daher passt ja wunderbar. Und wir bestätigen uns auch oft so und haben also eine gute geistliche Lehre und wir nehmen in Wissen einfach zu. So. Ist grundsätzlich auch alles richtig und nicht verwerflich. Ja? Und ich glaube aber, dass eben in unseren Kleingruppen und in der Kirche unendlich viel Potenzial zum Wachsen vorhanden ist, worüber sich Gott echt freuen würde, wenn wir in unseren Teams und Kleingruppen Wahrheit und Liebe leben würden. Und verstehe mich nicht falsch, weil wir dann heiliger werden würden. Also Achtung, das hat nichts mit Errettung und Verdienst zu tun, überhaupt nicht. Ne? Das ist eine ganz falsche Spur, die dürfen wir gar nicht denken. Dafür ist Jesus für uns gestorben. Das wäre eine andere Predigt, aber das Thema ist das heute nicht. Also nicht in die Religion abrutschen, dass sie irgendwas machen müssen, sondern auch diese Spannung, das ist auch wieder Spannung aushalten. Das Geschenk der Errettung ist da, das ist natürlich geschenkt und gleichzeitig sagt Gott, und ihr dürft in der Heiligung leben. Und da geht es eben um dieses, Gott freut sich, wenn wir in dieser Heiligung leben. Und es gibt wahrscheinlich, glaube ich, in jeder Kleingruppe Menschen, wo der eine oder andere von uns ab und zu mal denkt, Mensch, als Beispiele, der ist aber auch ein wenig unzuverlässig oder der ist eigentlich auch ein bisschen geizig, ne, irgendwie und ein bisschen lieblos ist der manchmal auch und das, wenn man bei dem ist, das ist dann nicht so gastfreundschaftlich und ab und zu ist der aufbrausend, glaube ich, der, jetzt könnte ich vielleicht von mir sagen vielleicht, der Jörg oder Jäzer nicht und der eine übertreibt eigentlich immer so, das sind immer Halbwahrheiten, was der sagt und beim anderen geht es nur um ihn, der redet 10 Minuten lang, aber es geht nur um ihn, versteht ihr? Wenn man hier, nicht in der Gruppe, aber unter 4 Augen mal in Liebe und Wahrheit was zu dem sagen würde, dann wären allen geholfen. Demjenigen, der den blinden Fleck hat, mir, der mich sich aufregt drüber, der Gruppe und Gott. Und versteht ihr, wir schauen ja teilweise auch bei schlimmeren Dingen weg. Wir merken oder wissen, dass der eine oder andere vielleicht in einer Beziehung lebt, die vor Gott nicht in Ordnung ist, wo man zusammenlebt, schon in der Wohnung und verheiratet ist. Und wir sagen es weder in Wahrheit noch in Liebe. Wir sagen es halt gar nicht irgendwie. Aber wir machen das schon auch oft, so ist es nicht. Aber es ist jetzt überspitzt, was ich sage. Ne? Aber ich hoffe, ihr versteht. Ich glaube, wir sind alle nicht perfekt. Wir sind alle Sünder. Und wir leben alle nicht, können es auch nie in 100% dieser Wahrheit leben. Aber ich glaube einfach, dass Gott, natürlich, dass Jesus dafür gestorben ist, aber dass sich Gott trotzdem danach sehen, dass wir als Kirche heilig dastehen und nach seinen Werten leben wollen zumindest. Ja. Und in seinem Wort sagt es ja, ihr seid die Braut, wir Kirche sind die Braut von ihm, die soll rein, heilig und unbefleckbar und ehrbar sein. Ja? So war euer Leben ein einziger Widerspruch zu Gottes Willen, spricht er in Römer 6. Jetzt aber sollt ihr uneingeschränkt Gott dienen, lebt so, wie es ihm gefällt und zeigt auf diese Weise, dass ihr zu ihm gehört. Das ist im Prinzip das, was der Tim letzte Woche gebracht hat, in diese Spannung von Souveränität. Dass ich glaube natürlich, Gott wird in seiner Souveränität seine Braut, seine Gemeinde dahin finden, wie er es vorgenommen hat. Und gleichzeitig haben wir die Eigenverantwortung, eben so zu handeln. So. Und Gott möchte eben in dieser Kirche auch diese Generationslinie sehen, mit den Bibeln, mit den Werten seiner Bibel. Gott hat vor 2000 Jahren diese Familie gegründet und möchte nicht, dass dieses Niveau abfällt. Er möchte auch 24 stolz sein auf seine Kirche. Und es ist eben wichtig, dass wir dann Wahrheit und Liebe leben. Dass ich halt vielleicht den einen mal in den Arm nehme und sage, ey, fällt mir jetzt schwer zu sagen, ich hoffe, ich mag es in Liebe, aber ich empfinde das, dass du mit deiner Frau manchmal nicht so sehr liebevoll umgehst. Merkt ihr die Spannung? Das ist eine echte Spannung hier, oder? Ich finde, das ist eine richtige Spannung hier. Aber ihr hofft und erahnt, welches Potenzial hier in unserer Kirche steckt drin. Wenn wir Wahrheit und Liebe biblisch leben würden, dann wäre die ganze Kirche mehr geheiligt. Wir würden frei werden von unguten Gewohnheiten, von Gebundenheiten. Eine Menge Sünde würde weg und reduziert werden. Es wäre mehr Gottes Kraft in der Kirche. Es wäre mehr Heiliger Geist in der Kirche. Es wäre mehr Wachstum in dieser Kirche. Und wir würden in 2 Jahren unsere Kirche nicht mehr erkennen. Wie ich das der Sabine erzählt habe, sagte ja wahrscheinlich, weil alle davonlaufen, wenn wir das leben. Nein, weil wir eine wunderschöne Braut geworden wären. Also, ihr versteht mich nicht falsch, ne? Wir werden es nie können. Aber ja, Souveränität Gottes wieder und was wir halt können. Ja? Und willst du mithelfen, dass wir eine schöne Braut werden für Jesus Christus? Dass Gott auf uns stolz sein kann? Und ich finde es genial, da gibt es diesen schönen Vers in Epheser 4. Genau, das Potenzial von Wahrheit und Liebe habe ich jetzt vergessen. Aber da gibt es echt, ich finde, da steckt ganz viel Potenzial für uns drin. Stattdessen wollen wir die Wahrheit in Liebe leben und zu allem zu Christus hinwachsen, dem Haupt der Gemeinde. Ich finde, da passt es beides. Wir wollen eben die Wahrheit in Liebe leben, das ist genau unser Thema. Und dann, was passiert dann? Und danach hinwachsen zu Christus, dem Haupt der Gemeinde. Das ist praktisch unsere Vision. Mehr Menschen, mehr wie Jesus. Und wir werden diese Vision nur umsetzen, indem wir eben Wahrheit und Liebe leben. So, das war jetzt der zweite Punkt. Und jetzt kommen wir zum Wahrheit und Liebe bei mir. Also wir haben gesehen, es ist an Gottes Heiligkeit liegt, dass wir bei solchen Themen mal die Spannung spüren und dass Gott tatsächlich diese Spannungen lebt, aber auch zu 100% verkörpert und dass er sich wünscht, dass wie er ist, dass wir auch heilig sein sollen und in seiner Art auch leben dürfen. So, und in Punkt 2, glaube ich, haben wir erahnen können, welches unheimliches Potenzial in unserer Kirche liegt, wenn wir Wahrheit und Liebe leben, weil Dinge ihm aufgedeckt werden, und die nicht zur Heiligkeit Gottes passen und dadurch mehr Segen in die Kirche kommt. So. Und ich hab noch ein Buch gelesen, also zumindest angefangen. Das heißt, die Kunst des reifen Handelns. Ich finde es immer gut. Also ich wünsche mir das, dass ich in all meinen Mandaten, wo ich bin und überall, wo ich halt Lebenssituationen, wo ich bin, dass ich reif handeln kann. Also das ist eigentlich für mich jetzt egoistisch, aber ich möchte das halt einfach. Ich möchte reif handeln können, genau. Aber wenn man das Buch liest, dann wird es schnell klar, diese Kunst des reifen Handelns ist eine Frucht einer reifen Persönlichkeit. Und deswegen haben wir mal gedacht, dann muss ich halt erst einmal eine reife Persönlichkeit werden, damit ich reif handeln kann. Genau, und er schreibt dann aber auch noch, es gibt keine Glaubensreife ohne reife Persönlichkeit. Er sagt, das gibt es nicht beides. Du kannst nicht eine Glaubensreife haben, ohne auch eine reife emotionale Persönlichkeit zu haben. Und ich glaube, der hat recht, weil ich bin jetzt schon über 30 Jahre so im christlichen Feld unterwegs. Und manchmal denkt man echt, wow, der ist ja geistlich weit, der hat Gaben, der hat einen besonderen Draht zu Gott, der hat Eindrücke, der hat Bibelwissen, Wahnsinn, alles gut und auch bestimmt von Gott und nicht verwerflich und ich will da nichts schlecht machen. Aber wenn dann irgendwann eine Kleinigkeit mal in der Kleingruppe ist oder zwischenmenschlich mal was sagt, dann ist der plötzlich beleidigt und gekränkt oder verlässt die Kirche oder so. Und dann merkt man eben, dass da diese Lebensreife fehlt. Und der schreibt eben in seinem Buch, dass alle Menschen, also keine Sorge, haben an irgendeiner Stelle Reifedefizite. Und das Problem ist aber nicht, dass man diese Reifedefizite hat. Das Problem ist, entsteht dort, wo wir blind dafür geworden sind. Und dann leiden eben Familien, Partner, Kollegen, Teams, Kirchen und so weiter. Und er schreibt von 21 Gesichtern dieser Unreife. Und ich will euch einmal, vielleicht lese ich alle vor, damit nicht einer sagen kann, ich bin ja gar nicht dabei. Also, das misstrauische Ich, das furchtsame Ich, das vermeidende Ich, das besitzergreifende Ich, das manipulierende Ich, das destruktive Ich, das selbstherrliche Ich, das maßlose Ich, das ablehnende Ich, das sich anpassende Ich, das sich entziehende Ich, das rechthaberische Ich, das anklagende Ich, das sich bemitleidende Ich, das aufgebrachte Ich, das unverantwortliche Ich, das polarisierende Ich, das abhängige Ich, das vereinnahmende Ich, das gefallsüchtige Ich und das schwammige bleibende Ich. Und ich muss sagen, ich habe überall ein wenig Haken hingemacht, wo ich denke, da habe ich echt noch ein Reifedefizit. Und das war echt bei ein Drittel dieser Dinge, habe ich einen Haken hingemacht. Und ist eigentlich gut. Ja. Und dann schreibt er, dass es 3 Schritte gibt, um diese unreifen Gesichter abzulegen. Das erste ist Gebet, machen wir alle gut. Ne? Das zweite ist, einen neuen Blick zu haben, ja. Er sagt, zu jedem Gesicht der Unreife gibt es ein heilsames Gegenbild. Das ist ganz stark, wie er das auch beschreibt. Und das dritte ist eben Bekleidung. Und da lese ich euch auch kurz was vor. Und er sagt, dieser Prozess der Veränderungen, dass ich mein Gesicht, mein Reifedefizit erkenne und das auf den Weg dahin, das zu verändern, das nennt er Via Spiritualis. Und da lese ich euch kurz nochmal was vor. Eine gesunde Via Spiritualis ist kein Alleingang. Eine reife Persönlichkeit ist immer ein Gemeinschaftsprojekt. So wie ein Heranwachsender ohne fördernde Fürsorge und Begleitung Erwachsener nicht reifen kann, können wir in späteren Lebensphasen nicht ohne Hilfe anderer Menschen nachreifen. Gute Freunde, geistliche Begleiter, Seelsorger oder eine Kleingruppe spielen auf dem Via Spiritualis des Nachreifens eine zentrale Rolle. Sie umgeben sich mit Menschen, die sie auf ihren Weg ermutigen, ihnen Rat und Korrektur geben, sie unterstützen, ihnen Entlastung und Gnade zusprechen und vor allem für sie beten. Eine Persönlichkeit werden heißt, sich seinen Reifedefiziten stellen, sie proaktiv angehen und nicht hilflos ausgeliefert zu sein, darin Gottes Hilfe und Veränderungen erfahren zu dürfen. Ich finde es richtig stark. Und das heißt, Erziehung endete mit 18, sondern in meinem Alter heißt es nachreifen. Und ein jüdisches Sprichwort sagt mal, wenn einer zu dir sagt, du bist ein Esel, dann achte nicht drauf und geh einfach weiter. Wenn es ein zweiter tut, dann kauf dir einen Sattel. Und wisst ihr, ich möchte eben diese reife Persönlichkeit werden. Und dazu brauche ich eben Wahrheit über mich, am besten in Liebe. Und deswegen möchte ich euch jetzt bitten und euch die Erlaubnis geben, dass ihr mich spiegelt und mir die Wahrheit sagen dürft. Eure Eindrücke, eure Beobachtungen, am besten nicht alle jetzt am Schluss gleichzeitig, aber halt so, wenn es einmal passt. Genau. Also gerne, kommt auf mich zu, genau. Weil ich möchte echt auch wachsen weiterhin. Das Vorbild von der Traudel, ich möchte das auch leben. Und ich möchte wenigstens im Promillebereich, dass das im Promillebereich das Wesen Gottes in mir sichtbar wird. Dass ich das Ziel erreiche. Und dazu brauche ich eben euch. Dazu brauchen wir Wahrheit und Liebe. Und Achtung, es gibt Nebenwirkungen. Ich lese euch mal die Packungsbeilage vor. Selbst wenn du mir das mit viel, viel Liebe und ja, begleitet mit Gebet und Heiligen Geist schön versuchst zu sagen, kann es sein, dass ich danach grandig, genervt, widerspenstig und beleidigt reagiere. Das ist so. Also das ist halt einfach so. Dann bleib einfach ruhig und denk dir, ja, ich bete jetzt für den Jörg und das ist einfach der Jörg mit seinem Stolz und seiner Verletztheit und seinen Antreibern, die er innerlich hat. Und das ist halt einfach, so ist er halt einfach. Ne? Aber mach's wieder und lass dich nicht entmutigen, wenn ich da mal blöd reagiere. So, wir sind jetzt am Ende angekommen. Die Lobpreisband darf auch gerne raufkommen. Also ich finde, es ist echt ein richtig spannendes Thema. Also da steckt wesentlich mehr drin, als man am Anfang gedacht hat, glaube ich. Und es ist auch ganz viel Potenzial für mich persönlich natürlich, aber auch für Kirche und für jeden Einzelnen, der hier ist, auch viel Potenzial drin. Und es ist ein unheimliches Geschenk, das Gott uns gegeben hat, diese Spannung auszuhalten und diese Wahrheit und Liebe auch zu leben. Ich habe nochmal einen Bibelvers. Haltet vor allem an der Liebe zueinander fest, ohne nachzulassen, denn die Liebe deckt die Fülle der Sünden zu. Da wird der Schwerpunkt jetzt auf diese Liebe gesetzt. Und ich glaube, das ist so, das, ja, es ist beides gleich wichtig, aber das da praktisch, das wird am, also Wahrheit und Liebe wird am meisten am Kreuz von Jesus wahrhaftig. Da wurde Wahrheit und Liebe am besten gezeigt. Er hat diese Liebe auf sich genommen und ist für uns gestorben. Und im Prinzip zeigt es aus da, und das hat eine Fülle von Sünden zugedeckt, dass er für uns gestorben ist, wenn wir ihn annehmen. Und da wird es eben erfüllt, genau. Und ich habe mir gedacht, naja, nach so einer Predigt, wir sollen ja immer ein wenig so einen Aufruf machen und irgendwie sich überlegen, dass man Schritte geht. Ich glaube, ihr könnt euch selber euren Aufruf heute machen. Also da, ich glaube, da waren so viele Sachen drin, wo der eine sagt, ich muss eigentlich Buße tun, weil ich früher nur mit Wahrheit geredet habe, oder ich muss ein wenig lernen, mehr Wahrheit reinzubringen, oder ich muss mehr Liebe machen, oder keine Ahnung was. Aber ich glaube, ihr wisst selber, was für euch dran ist, wo man Schritte gehen möchte. Und was ich glaube, ganz wichtig finde, das wollen wir auf jeden Fall jeden Gottesdienst machen, Menschen, die da sind und noch nicht zur Familie Gottes gehören, die können das heute machen. Die können diesen Schritt heute gehen und sagen, Jesus, ich möchte auch zu deiner Familie gehören. Ich möchte dich annehmen als meinen Herrn und Heiland. Wir können danach miteinander beten, oder du gehst zum Gebetsteam danach oder zu unseren Pastoren, die dann nach dem Gottesdienst da sind. Mach das fest, dass du zur Familie Gottes gehörst. Wenn du da sitzt und das nicht weißt, dann mach das fest einfach. Und für die anderen alle, also wir fallen wahrscheinlich, irgendeiner fällt immer von einer Seite runter, entweder mehr Wahrheit oder mehr Liebe. Wir wollen das andere nicht schmälern, wo du gut bist in Liebe zum Beispiel, das ist gut, das lass, aber schau, dass du in Wahrheit noch zunimmst und andersrum genauso. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir ehrlich zueinander sind und zu sich selber vor allem, dass ich sage, ich möchte ja meine Schwachstellen, meine 21 Punkte, die ich habe, und ich habe davon 7, ich möchte die wirklich wahrnehmen, und ich möchte, dass ich die auch ja wirklich bewusst wahrnehme, weil erst wenn ich es wahrnehme, kann ich es auch verändern. Und dazu brauche ich eben euch und dazu brauchen wir uns. Genau, von daher lasst uns aufstehen, ich bete noch und dann hören wir noch 2 Lieder. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du echt so ein genialer Gott bist und dass du so heilig bist und dass in deiner Heiligkeit so ein Schatz liegt. Nicht nur bei dem Thema, sondern bei all diesen anderen Themen, wo du als Retter und Richter kommst und was du alles so genial eingefädelt hast. Du bist einfach so souverän und so genial und trotzdem hast du unseren eigenen Willen gelassen. Und das ist einfach so spannend und so gut. Und danke, dass wir das beides leben dürfen und aushalten dürfen, und schenk, dass wir das schaffen in unserem Leben. Und ich bitte dich für die Menschen, die jetzt da sind und nicht genau wissen, ob sie dein Kind sind, dass du wirklich an ihr Herz wirkst und dass du mit deinem Heiligen Geist in sie reinkommst und dass sie Schritte gehen, dass sie auf Menschen zugehen und ihr Leben dir übergeben. Darum bitte ich dich. Und ich bitte dich für alle, die sagen, ja, ich möchte auch an mir arbeiten. Ich möchte meine Persönlichkeit, ich möchte eine reife Persönlichkeit werden und ich möchte nicht stehen bleiben, wo ich bin. Ich möchte es echt so machen wie die Traudel mit 82, die noch Fortschritte macht. Das möchte ich auch. Und ich möchte auch da, wo ich ja manchmal in zu viel Wahrheit rede, mehr Liebe reinbringen, und wo ich fast da bloß aus Liebe die Irrlehre verbreitet. Ich möchte einfach auch die Wahrheit sagen in Liebe. Darum gib uns Kraft und Mut im Namen Jesus. Amen.